Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die Anbieter von Social-Media-Diensten, die stehen zurzeit ganz schön unter Druck. Von allen Seiten hagelt es ja Kritik an ihren Plattformen. Sei es, weil sie Hass und Hetze nicht in den Griff bekommen, weil sie nicht gegen die kriminelle Instrumentalisierung ihrer Dienste vorgehen oder schlichtweg wegen ihres Geschäftsmodells Service gegen Daten. Nicht nur in Deutschland fragen sich ja immer mehr Menschen, ob dieser Kuhhandel überhaupt wirklich in ihrem Sinne ist und verlangen mehr Souveränität für ihre Daten. Der Digital Autonomy Hub, ein interdisziplinäres Netzwerk von Organisationen und Forschungsinstituten aus diesem Bereich, der beschäftigt sich genau mit diesem Trend und hat eine Studie dazu vorgelegt. Die Fragestellung: Wie gelingt digitale Souveränität? Mit der Projektleiterin Elisabeth Schauermann habe ich über die Studie gesprochen.
Also wir hatten vor dem Hintergrund, dass wir als Digital Autonomy Hub uns sehr stark mit der Frage beschäftigen, wie Mensch-Technik-Interaktionssysteme, technische Lösungen Menschen dabei unterstützen können, in ihrem Alltag, in ihrer Alltagsdigitalisierung sich souverän zurechtzufinden, wollten wir in dieser Umfrage in erster Linie herausfinden, wie ordnen sich die Menschen selbst ein? Also wie stehen sie zu ihrer eigenen Alltagsdigitalisierung und welche Sorgen und Ängste haben sie da vielleicht? Vor allem in Bezug auf Daten, das ist da natürlich ein wichtiger Punkt und ein Thema, an dem sich viele Besorgnisse auch aufhängen, weil das so tief reingeht in unser Gefühl von Privatheit und Privatsphäre. Also danach haben wir gefragt, nach Befürchtungen, auch nach Beweggründen, sich mit Datenschutz zu beschäftigen oder nicht zu beschäftigen. Und dann haben wir auch gefragt nach Lösungsdimensionen. Also glaubt man, dass es Gesetze braucht? Glaubt man, dass jetzt die Nutzung von technologischen Möglichkeiten und neuen Anwendungen sozusagen die Lösung ist? Wer ist verantwortlich für besseren Datenschutz? Und wie weit ist man bereit, sein eigenes Verhalten vielleicht auch zu ändern, um seine Daten besser zu schützen? Also da waren sehr viele Teilaspekte drinnen, die wir dann versucht haben einzuordnen.
Bleiben wir mal bei dem ersten Aspekt, nämlich das Gefühl, sich mit Datenschutzfragen auseinanderzusetzen. Da gibt es ja eine seltsame Schere, die man mehr oder weniger feststellen kann, nämlich dann, wenn es um staatliche Anwendungen geht, beispielsweise Corona-App war so ein Thema, dann hat man gefühlt die Meinung, dass es eine hohe Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger gibt. Auf der anderen Seite, wenn es um Angebote von Konzernen geht, wie zum Beispiel Messengern oder Social-Media-Diensten, hat man das Gefühl, dass der Datenverrat sozusagen oder der Datenverkauf gang und gäbe ist und überhaupt keine Frage ist für die Bürger. Was haben Sie da konkret rausbekommen?
Ein Aspekt ist, dass die Besorgtheit über die Datenweitergabe und Sammlung über alle Nutzergruppen sozusagen ähnlich hoch ist. Also ungefähr 3/4 der Befragten haben ein nicht weiter ausdifferenziertes, also nicht von uns weiter ausdifferenziertes Sorgegefühl, dass ihre Daten gesammelt und verarbeitet werden. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede darin, wie das wahrgenommen wird, im Hinblick auch auf öffentlichen Diskurs. Also wenn jetzt gerade in einer Corona-App-Diskussion sehr viel öffentlicher Diskurs darum entsteht, dann schaut man da auch genauer hin. Auch deshalb, weil zum Beispiel Gesundheitsdaten und Standortdaten besonders sensible Daten sind. Und ich denke, deshalb war die Aufruhr da mitunter größer. Aber ich glaube, sie war nicht so sehr anders, weil je nach eigener Informationslage und je nach digitaler Kompetenz sozusagen oder digitalem Selbstverständnis sehr viele Menschen sich auch tatsächlich über Social Media oder über andere Geräte, Smart Home, Wearables Gedanken machen und sich hier zu einem gewissen Grad ausgeliefert und überfordert fühlen in ihrem eigenen Datenschutz. Und dann muss man das auch sehr stark betrachten in einer Abgrenzung zu, okay, ich fühle mich zwar überfordert und ich kenne mich nicht so gut aus und ich kann nicht so genau durchblicken, was jetzt genau mit meinen Daten passiert, zum Beispiel bei der Nutzung eines Fitness-Trackers, aber gleichzeitig möchte ich ihn nutzen und dann kommen wir sehr schnell in eine Lage, wo Dinge genutzt werden, obwohl man vielleicht wüsste, dass es nicht so gut ist für die eigenen Daten oder man informiert sich gar nicht erst drüber, weil sich sehr viele auch nicht konsequent informieren.
Wenn es so eine hohe Unsicherheit geht, was die Nutzung der eigenen Daten angeht durch Dritte, gibt es denn auch klare Forderungen der Menschen, wie sie davor geschützt werden wollen, vor dieser Unsicherheit bzw. vor dem Datenzugriff selbst?
Aus unseren Ergebnissen, sowohl der Umfrage als auch im Austausch mit den ExpertInnen, die wir dazu befragt haben, wurde ganz klar, es gibt nicht diese eine einfache Lösung. Also sehr viele Menschen, ungefähr 80%, haben in der Umfrage gesagt, aus ihrer Sicht können nur strengere Gesetze einen besseren Schutz ihrer Daten erwirken. Und gleichzeitig haben aber auch über 60% gesagt, dass NutzerInnen selbst, also sie selbst sozusagen, verantwortlich sind. Und das ist natürlich auch alles wahr. Also es ist ein Zusammenspiel von Regulierung, von Anbieterpraxis und von Nutzerverhalten selbst. Und ich glaube, das ist auch aus unseren Ergebnissen ganz schön sichtbar geworden, dass auch Nutzerinnen jetzt nicht das eine Heilsversprechen sozusagen glauben und das ganz klar benennen, sondern dass da sehr viele unterschiedliche Aspekte zusammenspielen.
Insbesondere der Punkt, dass man sich auch selbst drum kümmern sollte, eben halt, dass die eigenen Daten nicht missbraucht werden, beziehungsweise dass der Datenschutz eingehalten wird, ist ja auch eine Frage der eigenen digitalen Kompetenz. Haben darüber die Probanden Auskunft gegeben?
Die Besorgnis über Datensammlung und Weitergabe ist über die Nutzergruppen relativ stabil. Wo es dann einen Ausreißer gab, das haben wir separat abgefragt, war das eigene Gefühl der Überforderung im Datenschutz. Und da sind besonders junge Menschen, die selbst angeben, die höchste digitale Kompetenz zu haben und die auch am meisten nutzen. Das ist die Gruppe, die von sich sagt, dass sie am meisten überfordert ist im Datenschutz. Und das fanden wir ganz spannend, weil aus meiner Sicht oft die Annahme ist, okay, Menschen mit höherer digitaler Kompetenz oder mit höherem Nutzungsverhalten sind auch souveräner oder fühlen sich da sicherer. Aber das scheint auf jeden Fall nicht der Fall zu sein.
Müsste man ja nochmal nachfragen, was denn überhaupt digitale Kompetenz in den Augen der Menschen ist. Also wo drin fühlen sie sich kompetent konkret und wo drin fühlen sie sich unkompetent?
Das auf jeden Fall. Und natürlich ist das, was wir jetzt hier abgefragt haben, eine Selbsteinschätzung. Also das muss man da natürlich mit beachten. Wir haben die Menschen befragt, aber wir haben jetzt natürlich niemanden einen Test ausfüllen lassen über ihre tatsächliche digitale Kompetenz. Und die hat natürlich auch viele verschiedene Aspekte. Also Nutzungskompetenz und Anwendungskompetenz ist natürlich nochmal etwas anderes als ein Verständnis über Datenschutz oder eine Kompetenz darin, selbst Datenschutzmaßnahmen zu ergreifen.
Aus Ihrer Studie soll ja auch hervorgehen oder eine Orientierung entstehen, wie man die digitale Autonomie der Menschen stärken kann. Was können Sie denn aus der Studie herauslesen, was wirklich nötig ist, um die digitale Autonomie der Menschen zu stärken?
Auch hier kann man ganz klar sagen, es ist auf unterschiedlichen Ebenen muss hier aktiv geworden werden. Deshalb haben wir ja auch eine Unterscheidung getroffen zwischen Privatheit und Datenschutz, also auf einer Strukturebene, wenn es darum geht, bestehende Datenschutzgesetze weiterzuentwickeln und auch Anbieter in eine gewisse Pflicht zu nehmen, diese rechtskonform umzusetzen und vielleicht auch noch darüber hinaus zu gehen. Dann geht es um Kompetenzerwerb und Kompetenzvermittlung. Und hier wurde uns klar, auch im Austausch mit den ExpertInnen, dass hier unterschiedliche Gruppen sehr unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse haben. Also Kinder brauchen ein anderes herangeführt werden an Datensouveränität und informationelle Selbstbestimmung als jetzt zum Beispiel Menschen, die im Berufsleben stehen oder Menschen in nachberuflichen Lebensphasen, also ältere Menschen, die öfter offline sind und die hier ganz andere Bedarfe haben im Umgang mit diesen neuen Herausforderungen. Und dann im dritten Schritt haben wir uns angeschaut, welche technischen Möglichkeiten es gibt. Also wie man technische Systeme einerseits so gestalten könnte, dass sie mehr Transparenz und auch mehr Verständnis für das Vorgehen sozusagen bei den Menschen hervorrufen. Oder wie man Systeme entwickeln kann, die sozusagen ein Dienst sind, um andere Systeme zu verstehen. Also zum Beispiel, wenn ich mit einer Datenspende herausfinden könnte, wie meine Daten auf einer gewissen Plattform, zum Beispiel YouTube, herumgereicht werden, dann könnte das für manche Menschen zumindest eine Unterstützung dabei sein, sich souveräner zu verhalten.
Insbesondere was die technischen Entwicklungen angeht, ist es ja auch eine Frage, was eben halt die Entwicklerinnen und die Entwickler erwarten bzw. ja ermöglichen, wie sich Nutzerinnen und Nutzer ihrer Produkte souverän dann verhalten können. Das widerspricht ja oft auch den Geschäftszielen, die vielleicht die Auftraggeber haben. Gibt es da Zielkonflikte, die Sie ausmachen konnten?
Die gibt es auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Spannungsbogen, den wir uns immer wieder anschauen müssen. Auf der einen Seite war ein Ergebnis, dass viele der Befragten, also auch ungefähr 3/4 der Befragten, es begrüßen würden, wenn EntwicklerInnen Kurse in Ethik und Privatheit belegen, also ein Verständnis im Entwicklungsprozess darüber besteht, welche Folgen die eigene Technologie hat. Und dann ist natürlich nochmal eine andere Frage, welche Geschäftsmodelle wir hier betrachten. Also datenbasierte Geschäftsmodelle, das, wenn wir uns vorstellen, in der Datenökonomie ist jetzt natürlich gerade der Diskurs darüber, dass sehr viele Daten abgegriffen werden, dass Menschen durch Dark Patterns zum Beispiel bei Cookie-Bannern darauf hingeleitet werden, dass sie möglichst viele Daten freigeben, dass das quasi zum Nachteil der Nutzerinnen passiert und zum Vorteil der Unternehmen, die dann diese Daten weiterverkaufen oder weiter nutzen können. Und hier müsste man sich anschauen oder ist auf jeden Fall ein Gegenentwurf, nicht zu sagen, okay, datenbasierte Geschäftsmodelle dürfen nicht sein, sondern eher, wie muss und kann man diese gestalten, dass dieses Datenteilen auch eine autonome, reflektierte Entscheidung sein kann. Und in einem Interview mit Maria Radic, einer Expertin aus der Ökonomie, trat auf jeden Fall hervor, dass es Wettbewerbsvorteile geben kann durch faires und transparentes Management von Privatheit. Also dass es für Unternehmen auch ein Vorteil sein kann, wenn sie sich datenschutzkonform verhalten und auch transparent gegenüber Nutzerinnen agieren.
Wie gelingt individuelle digitale Souveränität? Über eine Studie sprach ich mit Elisabeth Schauermann, Projektleiterin des Digital Autonomy Hubs.